Ja, wir sind an der Ziellinie unserer Bibelwoche angekommen. Matthias hat uns am Dienstag etwas darüber erzählt, dass Gemeinde Teamwork ist, dass Gemeinde nur miteinander funktioniert. Tim hat darüber gesprochen, dass wir Großes von Gott erwarten dürfen, größer als unser bisheriger Horizont es vielleicht zulässt. Angela hat uns so ein bisschen die ganze Palette ausgebreitet, was der Heilige Geist so drauf hat und dass wir uns danach ausstrecken dürfen, dass wir sein Wirken erleben. Und am Freitag schließlich hat Hartmut uns etwas darüber erzählt, dass es falsche Erwartungen gibt an uns selber als Christen, aber auch an unsere Gemeinde und unser Gemeindeumfeld und da die Perspektive nochmal so ein bisschen in die richtige Richtung gebogen. Ich würde heute gerne so ein bisschen versuchen, den Sack zuzumachen und möchte nochmal auf die Überschrift von dieser Bibelwoche zurückkommen. Apostelgeschichte, Kirche träumen. Kirche träumen. Bevor ich gleich zu dem Predigtext aus der Apostelgeschichte komme, möchte ich nochmal ganz kurz anreißen, wie dieses Buch der Bibel eigentlich losgegangen ist. Am Anfang, Apostelgeschichte 1, lesen wir, dass Jesus nach seiner Auferstehung noch anwesend gewesen ist in Jerusalem, in seiner Gemeinde. Dann ist er aber nach einigen Anweisungen für seine Jünger aufgefahren in den Himmel. Kurz darauf ist Pfingsten, der Heilige Geist kommt mit großen übernatürlichen Zeichen in diese Welt. Und dann lesen wir vom Petrus einige sehr öffentlich wirksame, einige sehr durchschlagende Predigten. Es gibt Massenbekehrungen, da kommen teilweise an einem Tag Tausende von Leuten zum Glauben. Die erste Gemeinde der Weltgeschichte entsteht. In Jerusalem, in Israel, wächst rasant an. Es gibt gewaltige Wunder wie spontane Krankenheilungen. Und diese Christenbewegung ist auf einmal in aller Munde. Aber es gibt auch sofort den ersten Gegenwind. Man steigt durch die Motive der Leute nicht so ganz durch, aber von Anfang an bis in unsere Zeit heute leider ist es so, dass Menschen furchtbaren Anstoß daran nehmen, wenn Jesus verkündigt wird, und das schlägt sich in vielen Feindseligkeiten gegen die christliche Gemeinde nieder, damals in Jerusalem und auch heute noch in vielen Ländern der Welt. So, und dann werden einige Gemeindeleiter vor Gericht zitiert, ihnen soll der Mund verboten werden, sie bieten aber diesem Gericht mutig die Stirn und sagen: nee, wir müssen Gott mehr gehorchen als euch Menschen und wir können es nicht lassen, von Jesus zu erzählen, und genau das werden wir weiter tun. Und dann, haben wir gerade in der Lesung gehört, ist von einer Gebetsversammlung die Rede, wo die damaligen Christen zusammenkommen und sie sagen nicht: ah, okay, also wir wollen mal nicht jetzt so viel Ärger riskieren, lass das mal lieber ein bisschen auf Sparflamme laufen, sondern sie beten: Herr, bitte gib uns den Mut und die Freiheit, wirklich entschlossen dein Wort zu verkündigen, auch gegen Widerstände. Und dann passiert Folgendes, ich lese es uns nochmal vor. Als sie ihr Gebet beendet hatten, erbebte der Ort, wo sie zusammengekommen waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist Gottes erfüllt. So sagten sie Gottes Botschaft ganz unbekümmert und offen weiter. Die ganze große Menge derer, die an Jesus glaubten, war ein Herz und eine Seele. Kein einziger von ihnen sagte, dass sein Eigentum ihm allein gehöre. Sie nutzten allen Besitz gemeinsam. Durch gewaltige Machttaten bekräftigten die Apostel, die Anführer der Christen, dass Jesus der Herr tatsächlich auferstanden war. Und sie erlebten alle die große Kraft der wunderbaren Gnade Gottes. Kein einziger von ihnen musste in Armut leben, denn alle, die Felder oder Häuser besaßen, verkauften sie und brachten den Erlös herbei und legten ihn nieder vor den Füßen der Apostel. Dann bekam jeder Einzelne das zugeteilt, was er brauchte. Der erste Vers hier von Vers 31 in Apostelgeschichte 4 gehört eigentlich nicht zu dem Abschnitt. Ich habe ihn aber trotzdem mit reingenommen, weil dieser Zusammenhang ganz wichtig ist. Wir hören also hier von dieser Gebetsversammlung mit der Bitte an Gott, dass diese Menschen furchtlos und wirklich entschlossen die Botschaft von Jesus zu verkündigen bereit sind. Und dann geschieht eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Was ist das? Also im Neuen Testament sehen wir, dass zum einen der Heilige Geist einmalig in einen Menschen einzieht, der sich zu Jesus bekehrt. Also jeder Mensch, der bewusst einen Anfang mit Jesus macht, der hat den Heiligen Geist Gottes in sich. Und das ist eine einmalige Sache. Es gibt aber darüber hinaus auch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Stellt euch das vor wie so ein, keine Ahnung, Radio zum Beispiel. Das ist die ganze Zeit angeschaltet, aber manchmal wird der Regler so richtig dick aufgedreht, sodass es richtig, richtig Kraft gibt, sodass es richtig Klang gibt. Und so kann man sich das mit der Erfüllung im Heiligen Geist auch vorstellen. Ich habe ihn grundsätzlich als Christ in mir, aber manchmal erlebe ich, wie der Heilige Geist so richtig aufdreht, wie so, ich so richtig so eine Kraft im Glauben spüre und habe vielleicht so richtig Schwung, sogar richtig Feuer in mir und eine Gabe, die Gott mir gegeben hat, kommt gerade so richtig mit Power zum Einsatz. Sind nur ein paar Beispiele. Und das nennt das Neue Testament Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Mittendrin in dem Abschnitt ist ein Satz, dass die Apostel, also die von Jesus eingesetzten Gemeindeleiter damals, dass sie gewaltige Wunder durch Gottes Kraft tun. Also durchaus auch Krankenheilung, es ist auch mal von Totenauferweckung die Rede, also wirklich die ganze Palette. Und daneben heißt es, die ganze Gemeinde bezeugt aber mit ihrem Lebensstil, unter anderem mit ihrem Umgang mit Geld und Besitz, zu wem sie gehören. Also die ganze Art, wie die Menschen da miteinander umgehen, ist ein Spiegel davon, dass hier Jesus am Werk ist. Also Predigt, Zeichen und Wunder, aber auch das Leben dieser Menschen, das greift alles ineinander. Und das alles zusammen bildet die Verkündigung dieser Gemeinde. Ja, und mich fordert diese Aussage hier ganz besonders heraus, dass die den ganzen Besitz, was sie hatten und so weiter, dass die das wirklich einfach so selbstverständlich miteinander geteilt haben, dass die damals irgendwie gesagt haben, auch Eigentum kann ich auch mal drauf verzichten. Weißt du was, ich gebe das lieber für die Gemeinde. Ich stelle mir vor, jemand ruft mich mal irgendwann so an und sagt, weißt du was, Christoph, ich weiß, ihr habt bedürftige Gemeindeglieder und ihr braucht Geld und ich hatte da und da noch ein Haus, ich habe das verkauft, ich habe euch 300.000 Euro überwiesen aufs Gemeindekonto, sollte morgen da sein. Nehmt es einfach für die Leute, die es brauchen. Da würde ich erstmal ganz schön wie von Donner gerührt da sitzen oder vielleicht sogar vom Stuhl kippen, ich weiß es nicht. Ja, und sowas war offenbar in der ersten Christengemeinde kein Einzelfall, das war völlig normal. So zur Vollständigkeit muss man sagen, die haben nicht einfach so wirklich alles verkauft, was sie hatten. Wir lesen auch noch davon, dass da weiterhin auch Christen Häuser hatten und so. Also es gab kein Verbot von Privatbesitz oder so. Aber es gab eben viele, die haben das einfach gemacht. Warum? Ich finde es ja manchmal sehr erhellend zu fragen, wenn man einen Bibeltext verstehen will, was nicht drin steht. Was wir hier zum Beispiel nicht lesen ist, es gab irgendeine Pflicht, es gab irgendeine Anordnung von oben, dass irgendwelche Leute da in der Gemeinde verdonnert wurden, du darfst jetzt deinen Besitz nicht mehr behalten, du musst das jetzt verkaufen, steht nicht da. Es ist auch nicht so, wie ich glaube ich mal von manchen Theologen gehört habe, dass die Urgemeinde in Jerusalem irgendwie so eine Hysterie hatte, dass bald das Ende der Welt kommt und Jesus wiederkommt und deswegen haben die jetzt hirnlos einfach ihren ganzen Besitz veräußert. Auch das steht nicht da. Was aber da steht ist, sie wurden mit dem Heiligen Geist Gottes erfüllt und zweitens, sie sind ein Herz und eine Seele. Das ist keine freie Übertragung und das steht wirklich so wörtlich im griechischen Text. Sie sind ein Kardia und eine Psyche, also ein Geist, ein Herz und eine Seele. Überlegt mal, wo wir diesen Ausdruck so gebrauchen, wenn wir davon reden, dass Leute oder so ein Herz und eine Seele sind. Also da sprechen wir ja von Paaren, von Freunden, manchmal auch von Leuten und ihren Haustieren und wollen damit sagen, die sind so richtig dicke miteinander und die sind wirklich ja, so eng miteinander verbunden. Da ist wirklich eine schöne Beziehung da, eine erfüllende, eine hingegebene Beziehung. Ein Herz und eine Seele. Und das beeindruckt mich. Ich höre hier so diese Kernaussage raus, die Menschen in dieser Gemeinde haben sich ganz dafür geöffnet, dass Gottes Geist in ihnen und ihrer Gemeinde in vollem Umfang loslegen und wirken kann. Und das hat sie irgendwie dazu bewegt, dass sie wirklich ihr ganzes Leben miteinander geteilt haben, bis hin zu Besitz und Geld. Und zwar nicht, weil sie mussten und auch nicht, weil sie durchgedreht waren oder so, sondern weil sie Jesus so geliebt haben und weil sie sich gegenseitig so geliebt haben, dass sie ein Herz und eine Seele waren. Das heißt übrigens nicht, dass in dieser Gemeinde alles rosarot und immer harmonisch war. Ein paar Kapitel später lesen wir davon, dass es einen handfesten Streit gibt, weil da irgendwelche Witwen übersehen wurden bei der sozialen Fürsorge dieser Gemeinde. Es gab theologische Diskussionen, weil natürlich auch geklärt werden muss, okay, was glauben wir als Gemeinde, wo stehen wir eigentlich? Aber ist ja auch normal. so ist es ja auch ein Findungsprozess gewesen. Aber weil diese Menschen durch Jesus eine Familie waren, haben sie gemeinsam eine Lösung gefunden und weiter ging's. Ich musste die ganze Zeit an diesen Ausdruck denken, eine Gemeinde, die begeistert. Das sehe ich hier, eine Gemeinde, die Menschen begeistert. Ich sage immer, dieses Buch aus der Bibel, diese Apostelgeschichte, das ist kein altes Fotoalbum, das wir so ein bisschen nostalgisch in die Hand nehmen und denken so, ach, wie schön war das damals am Anfang der Christenheit und so ein bisschen hinterher trauern. Die Apostelgeschichte ist auch nicht nur ein reines Geschichtsbuch, das historisch zuverlässig über die ersten Christen informieren will. Das auch, auf jeden Fall. Aber es ist nicht alles. Ich glaube, dieses Buch, ich glaube, diese Apostelgeschichte steht genau deswegen in der Bibel, weil Gott möchte, dass wir träumen davon, wie eine Gemeinde sein kann, wenn sein Geist richtig durchstartet. Dass wir träumen von einer Gemeinde, in der wir begeistert sind, in der wir ergriffen und hingerissen sind von Jesus. Dass wir träumen von einer Gemeinde, in der wir so mit ihm und miteinander leben, dass unser Glaube ansteckend ist und dass das ein Zeugnis ablegt, dass hier Gottes Geist volle Fahrt am Werk ist. Ich glaube, Gott möchte, dass wir träumen von einer Gemeinde, in der wir von ihm erfüllt und bewegt sind und wirklich durch seine Kraft ein Herz und eine Seele werden. Alle, die an Jesus glauben, so wie unsere Geschwister damals in Jerusalem. Und zwar ohne diesen lästigen Druck, ohne so einen Zwang und ohne, ja, wir müssen doch und ja, wir sollten doch und ja, wir müssten doch mehr das und das, sondern weil wir nicht anders können, weil wir Hummeln im Hintern haben und nicht stillhalten können und weil es uns drängt, Jesus zu bezeugen und ihm und einander in Liebe zu dienen, in Worten und in Taten. Und ich wünsche mir, dass wir aus dieser Bibelwoche das mitnehmen, dass ich als einzelner Christ, aber auch, dass alle Jesus-Nachfolger in unseren Gemeinden sich neu inspirieren lassen von dieser Apostelgeschichte und von dieser Gemeinschaft, die die ersten Christen damals durch Gottes Geist hatten. Und zwar nicht wieder als so eine Anklage, ja, ach ja, wir sind irgendwie heute so schlecht geworden und wir kommen da nicht ran und wir sind nicht mehr so leidenschaftlich und geisterfüllt wie die damals, sondern als Antrieb, ja, zu sagen, das wünschen wir uns, da wollen wir hin und Gott kann das und er will das. Er ist doch derselbe Gott damals wie heute hier in Virl und wo auch immer wir herkommen. Und er kann auch hier und heute Gemeinde bauen, die voll ist von seinem Geist, die Jesus ins Zentrum stellt und wo es geistlich richtig abgeht. Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt irgendwie blauäugig werden und irgendwie naiv werden. Natürlich gibt es auch Baustellen. In unserer Gemeinde und auch in unserer Gesamtkirche. Wir haben auch diesen ganzen kirchlichen Strukturwandel vor uns mit Pfarrstellen, Zusammenlegungen und keine Ahnung was. Wir müssen uns über unsere finanzielle Zukunft natürlich Gedanken machen, ja. Wir müssen uns fragen, wie können wir dagegen steuern, dass so viele Leute auch in unserer Gemeinde keinen Bezug mehr zur Kirche zu glauben haben. Wie können wir einen Anschluss an unsere Jugend finden oder an andere Generationen, die irgendwie gar nicht hier vorkommen? Wo können wir auch eine Begegnungsfläche als ganze Gemeinde schaffen und das aufbrechen, dass irgendwie so alle Grüppchen so ein bisschen für sich sind? Ja, sind alles Herausforderungen. Aber ganz ehrlich, das ist doch für Gott kein Ding. Das ist doch für ihn kein Problem. Wir sollen unsere Herausforderungen, unsere Probleme in Gemeinden nicht größer machen, als sie sind. Aber Gottes Möglichkeiten, ich glaube, die können wir gar nicht groß genug denken. Und wir können ihm gar nicht genug zutrauen, was er in unseren Gemeinden Wunderbares bewegen kann, wenn wir auf Jesus fokussiert sind und seinen Heiligen Geist den Weg frei machen. Das wird natürlich auch Veränderungen bedeuten, machen wir uns nichts vor, ja? Es wird auch Denkweisen in unseren Gemeinden geben oder Strukturen oder Sachen, die wir schon seit 10, 20, 50, 80 Jahren so und so kennen, wo Gott vielleicht sagt, hört mal, das steht mir hier im Weg. Das ist nicht mein Plan, das wünsche ich mir anders. Es kann sein, dass wir eben Neues wagen müssen, dass wir manches Altes vielleicht auch beerdigen müssen. Ich bin aber überzeugt, das Opfer lohnt sich. Und wir können alle nur gewinnen, wenn wirklich Gott die Führung überlassen wird in einer Gemeinde. Ich habe anfangs von der Ziellinie der Bibelwoche gesprochen, an der wir heute sind. Eigentlich stimmt das nicht, eigentlich ist das gerade eher die Startlinie. Ich hoffe, dass wir diese Bibelwoche nicht beenden mit, ach ja, war ja schön, gut, dass wir das mal gemacht haben, war doch ganz nett. Es ist schön, wenn das so ist, aber ich wünsche mir mehr. dass Gott durch diese Bibelwoche einen neuen Weg für uns als Gemeinde und Gemeinden bereitet. Ich möchte mich neu begeistern lassen von der Gemeinde damals, wie Gott sie als Vision uns gegeben hat. Als Wirkungsort des Heiligen Geistes, als Wirkungsort des Geistes Jesu. Und dass wir ein Herz und eine Seele werden können durch seine Kraft. Ganz konkret im Alltag. Da möchte ich gerne hin und ich möchte euch inspirieren, dass wir gemeinsam davon träumen. Und wenn wir jetzt zur Frage kommen, okay, was nehmen wir aus dieser Bibelwoche denn jetzt mit, wäre meine Antwort, ich glaube, unsere oberste Priorität als Gemeinde ist nicht, dass wir hier noch was Neues anbieten und hier noch mehr Veranstaltungen machen, dass wir da noch mehr anpacken, hier noch mehr organisieren und uns abrackern und noch mehr machen. Ich glaube, die oberste Priorität ist, sich neu begeistern zu lassen von Jesus und von seiner Gemeinde und neu eine Sehnsucht zu kriegen, dass Jesus hier spürbar und sichtbar wird. Eine neue Sehnsucht zu kriegen, dass der Heilige Geist das Ruder übernimmt und uns als Einzelne, aber auch als Gemeinde neu erfüllt. Wie sich das dann konkret in unserem Gemeindeleben niederschlägt, das alles ergibt sich das schon. Ich glaube, das können wir auch ein Stück weit ihm überlassen, weil Gott weiß ja noch viel besser als wir, was unsere Bestimmung als Gemeinde ist, was unsere Stärken, unsere Ziele und unsere Wege sind und was vielleicht auch nicht dran ist. So, das wird er uns schon zeigen. Aber ich glaube, unser oberster Auftrag ist an erster Stelle, ihn lieben, ihn einladen, für ihn brennen und mit ihm losgehen. Ich möchte gerne die Predigt beschließen mit einem Text von Klaus Douglas. Das ist ein hessischer Pastor, der relativ bekannt dafür ist, dass er sich fragt, wie kann Kirche von heute aussehen, Kirche von morgen, wie können wir neu auf auch kirchendistanzierte Menschen zugehen und wie kann unsere Gemeinde ein einladender Ort werden, wo Menschen hinströmen und Jesus begegnen. Und er hat einmal mit einem seiner Kirchenvorstände einen Text verfasst, die so ein Gemeindetraum ist. Das möchte ich euch gerne einfach mal in Auszügen mitteilen. Wir haben einen Traum, dass wir in unserer Gemeinde als Brüder und Schwestern zusammenleben, dass unsere Liebe ausstrahlt auf die Menschen um uns herum. Wir haben den Traum, dass Gott unter uns ein Klima der Auferbauung und der Ermutigung schafft und dass wir barmherzig umgehen mit den Fehlern, dem Versagen und den Nöten anderer. Wir haben einen Traum, dass es uns gelingt, offen zu sein für andere, herzlich und authentisch, sodass Menschen weit über die Grenzen dieses Ortes hinaus angesprochen werden und kommen, um bei uns aufzutanken, Glauben zu finden, um sich Kraft zu holen für ihren Alltag und Rat für ihre Gemeinden. Wir haben einen Traum, dass die Gottesdienste unserer Gemeinde zu einem Ereignis werden, das Tausende von Menschen inspiriert, Christen zu werden und als Christen zu leben, dass unsere Gottesdienste zu einer lebensverändernden Erfahrung werden, die uns glauben, lieben und hoffen lässt. Wir haben einen Traum, dass in unserer Gemeinde eine Leidenschaft für Gott entsteht, dass er spürbar gegenwärtig ist in unserem Singen und Beten, Feiern und Arbeiten. Dass unsere Frömmigkeit authentisch und ansteckend ist, dass wir brennen für Gott, ohne fanatisch zu werden und dass wir Schritt für Schritt verwandelt werden zu Abbildern der Liebe Gottes. Wir haben einen Traum, dass Gott uns eine Gemeinschaft werden lässt, die die Ideale der Urgemeinde neu für sich entdeckt und die geeignete Strukturen ausbildet, damit jeder Einzelne und die Gemeinde wachsen kann. Dass wir es riskieren, neue Wege zu beschreiten, wo die Alten nicht mehr weiterführen und uns an nichts anderem orientieren als am Wort Gottes, der Liebe und am gesunden Menschenverstand. Wir haben einen Traum von einer Gemeinde, in der jeder um seine Gaben weiß und dadurch persönliche Erfüllung findet, dass er sie dienend einsetzt und dabei gute Arbeit leistet. Zum Heil und Wohl der anderen, zum Aufbau der Gemeinde und zur Ehre Gottes. Wir sind davon überzeugt, dass Gott mit uns und durch uns eine solche Gemeinschaft schaffen will. Und wir wollen alles dafür tun, dass wir hier in unserer Gemeinde nicht nur vom Leben träumen, sondern diesen Traum leben. Amen.